ARD Sounds.
Noch stehen die kleinen 8 Töpfchen da, Thomas. Mhm. Aber diese schönen Erdbeeren, die ich von meiner lieben Kollegin Gesche bekommen habe, die muss ich wahrscheinlich bald wegpflanzen. Ne? Aber ich habe noch so ein bisschen Angst, weil wir zeichnen den Podcast ja mal ein bisschen vorher auf, also bevor er rauskommt, sinnigerweise. Und die Temperaturen sind noch so, ich sag mal, knapp über null. Ist das zu früh für die?
Ach, überhaupt nicht. Zur Not kann man die ja mit Vlies schützen, das ist überhaupt kein Thema. Und diese kleinen Erdbeerchen, die hier im Container kultiviert wurden, also im Pflanztöpfchen sich befinden, können eine ganze Menge ab. Vor allen Dingen sind das ja abgehärtete norddeutsche
Bordesholmer, habe ich gelernt.
Erdbeeren, Bordesholmer, schöne Erdbeeren. Ja, ich kann dir nicht sagen, welche Sorte das ist, aber die sind schon abgehärtet, können eine ganze Menge ab, sind auch schon mit dezenten Nährstoffgaben versorgt worden, organischem Dünger. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Entschuldigung, jetzt nehme ich schon wieder was vorweg. Und von daher sollten die sich nachher, wenn die rausgepflanzt werden, an einem vollsonnigen, tiefgründigen Standort bester Gesundheit erfreuen.
Ach, sehr schön. Ja. Also dann gibt es die Erdbeeren im Sommer für mich. Mhm. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Thema heute ist Dünger. Dann, bevor die Pflanzen uns erfreuen, können wir denen noch eine kleine Mahlzeit auffüllen.
Ja. Für noch mehr Spaß am Gärtnern im grünen Bereich. Der NDR-Garten-Podcast.
Thomas hat dem Thema ja gerade schon so ein bisschen vorweggegriffen. Wir wollen heute über das Thema Düngen reden. Düngen, warum?
Also Pflanzenfutter, das ist wie Menschenfutter ganz wichtig. Wir brauchen Nährstoffe. Wenn wir die nicht kriegen, verhungern wir. Und das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und wenn Pflanzen schön blühen sollen, wenn sie tolles, dunkelgrünes Laub haben sollen, das Wachstum üppig sein soll und wenn der Ertrag prima ausfallen soll, dann brauchen diese Pflanzen eben Futter. Und wenn sie das nicht bekommen, dann wird das nichts mit schönen Pflanzen.
So, und deshalb habe ich Thomas in die Pflanzenküche gejagt sozusagen, dass er so eine kleine Speisekarte zusammenstellt, welche Pflanze was essen möchte. Aber dazu später mehr. Erstmal kann ich euch sagen, ihr seid hier genau richtig bei Im grünen Bereich, dem NDR-Garten-Podcast. Denn wir begleiten euch
durchs Gartenjahr, sagen euch, was, wann, wie geschnitten werden muss, welche Pflanze noch Dünger braucht und ob wir jetzt noch Angst vor erfrorenen Pflanzen haben müssen.
Wir beantworten eure Fragen, also vielmehr Thomas. Und das Beste, jetzt gibt es uns wieder wöchentlich eine neue Folge in der App ARD Sounds. Und wir sind in dem Fall Thomas Balzer, meine bessere grüne Hälfte von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, der Mann, der Pflanzen aus dem FF kennt, würde ich sagen.
Und natürlich Samuel Schauki, meine grüne Gärtnerseele, ohne die das Gärtnern ja gar nicht funktionieren würde.
Das hast du wieder sehr nett gesagt. Heute ist unser Thema Düngen und da schauen wir gleich mal, was Thomas den Pflanzen auf die Speisekarte schreibt. Dann lass uns doch mal gleich einsteigen mit der Frage, die sich mir nämlich gestellt hat zum Thema Düngen. Warum müssen wir denn überhaupt düngen? Weil wenn ich jetzt in die Natur rausgehe, im Wald, im Park, da wird ja auch nicht gedüngt. Warum muss ich jetzt quasi auf künstliche Art und Weise der Pflanze Futter geben? Kriege ich das nicht selber gebacken?
Könnte man meinen. Aber wenn wir jetzt an den Nutzgarten denken oder auch an den Ziergarten bei uns zu Hause, dann muss man einfach sagen, dass die Pflanzen dem Boden Nährstoffe entziehen. Und die brauchen sie ja für ein gesundes Wachstum. Anders als das zum Beispiel im natürlichen Waldkreislauf der Fall ist. Nun ist ein Wald ja eigentlich auch keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft. Darf man auch nicht vergessen. Aber da hat man eben einen anderen Nährstoffkreislauf. Aber es ist eben so, dass das bei uns im Garten anders aussieht. Wenn wir zum Beispiel stark zehrende Pflanzen haben, die dem Boden viel Nährstoffe entziehen, muss das irgendwie nachgegeben werden. Sonst hätten wir eben kein gesundes Wachstum und das geht eben nicht. Oder gucken wir uns mal die landwirtschaftlichen Kulturflächen an. Das ist, glaube ich, noch besser. Da sieht man es ja auch. Wenn man zum Beispiel Getreide nicht düngen würde, würde es nicht vernünftig wachsen und wir hätten keine Ernte. Und das dient ja letztendlich auch der Ernährung von Menschen, was wir im Garten machen natürlich auch, aber in kleinerem Maße. Darum ist die Düngung so wichtig.
Jetzt ist es ja auch oft so, wenn ich regelmäßig frische Erde reinbringe, das ist ja dann auch schon was Gutes, weil wir so ja dem Boden was Gutes tun. Ist das dann so eine Düngung light, sag ich mal? Also weil du hast ja zum Beispiel vorne bei meinem Beet, wo ich eine Hortensie, wo ich eine Rose drin habe, hast du ja gesagt, häuf da mal ein bisschen Erde an, weil der Boden vielleicht schon ein bisschen, ja, wie sagt man, ausgelaugt
ist? Ausgelaugt ist, genau. Und darum ist organische Masse eigentlich das A und O. Also Humus beispielsweise, den brauchen wir im Garten, weil Humus ist ja ein Pufferspeicher im Boden. Ein natürlicher Schwamm, kann man eigentlich sagen. Weil Wasser und Nährstoffe sozusagen gehalten werden. Und Humus ist eben komplexes Gemisch von organischen Stoffen. Darum brauchen wir eben Kompost, Gründünger, vernünftigen Humus eben. Und das ist die Grundlage für gesundes Wachstum. Darum ist das eigentlich schon ganz wichtig. Und wenn wir zum Beispiel das Gold des Gärtners jetzt noch oben drauf backen, also Kompost, den wir selber hergestellt haben oder auch zugekauft haben, dann haben wir alles getan, damit das Bodengefüge intakt ist. Wir brauchen also das große Ganze, denn nur in einem gesunden Gartenboden können auch gesunde Pflanzen wachsen. Und wenn das Gefüge schon mal stimmt, wenn wir also einen guten Boden haben, der auch schon humusreich ist, dann haben wir schon eine Menge getan, dass Pflanzen gut gedeihen können.
Dann würde ich jetzt einfach mal fragen, welche Art von Dünger es gibt. Also, weil es gibt wahrscheinlich, gibt's tausend verschiedene Varianten. Aber was sind denn so die üblichen, die man irgendwie braucht? Also ich glaube, du hast mir das schon ein paar Mal erzählt. Und oh Gott, ich habe in Chemie nie aufgepasst. Und das war das erste Fach, was ich im Abitur abgewählt habe. Aber ich erinnere mich daran, dass du auf jeden Fall was mit Kalium und Stickstoff immer erzählst.
Richtig. Also ich brösel das mal ein bisschen auf. Es gibt nämlich organische Dünger. Und es gibt mineralische Dünger. Und Pflanzen nehmen ja Nährstoffe auf über ihre Wurzeln. Die können ja nicht beißen, wie wir Menschen. Die brauchen dann eben...
Was ist mit fleischfressenden Pflanzen?
Genau. Das wäre auch ein spannendes Thema. Aber die müssen ihre Nährstoffe über die Wurzel aufnehmen können. Und das ist eben das A und O. Organisch, mineralisch. Lass uns mal über die natürliche Art des Düngens sprechen. Das ist nämlich das, was wir unter organischer Düngung verstehen.
Logisch.
Wenn man also Kulturpflanzen nach ökologischen Gesichtspunkten mit Nährstoffen versorgen möchte, dann sind diese organischen Dünger die erste Wahl. Ich komme auch nochmal darauf zu sprechen, welche das eigentlich sind. Die Vorteile möchte ich aber vorher schon nennen, weil neben den Hauptnährstoffen, die wir so kennen, auch ganz wichtige Spurenelemente vorhanden sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, welche das alle sind. Und die fördern das Bodenleben und die Humusbildung nachhaltig. Also das, was eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Wir haben allerdings das Problem, dass diese organischen Dünger nicht sofort wirken, sondern die Mikroorganismen, die erst Pflanzen verfügbar machen müssen. Man nennt das Mineralisierung. Und dadurch entsteht eine gute Langzeitwirkung, aber die Freisetzung, die ähnelt dabei der Entwicklung des Stickstoffbedarfs vieler Gemüsekulturen, braucht ein bisschen Zeit. Wenn man eine schnelle Düngewirkung erzielen möchte, dann sind die sogenannten mineralischen Dünger besser geeignet, weil diese Nährsalze meist sofort pflanzenverfügbar sind. Dafür werden sie auch schneller ausgewaschen und können ins Grundwasser gelangen. Und für eine gewünschte Langzeitwirkung sind mineralische Dünger daher oftmals extra, man nennt das granuliert oder mit einer Harzschicht ummantelt, sodass die dann abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit ihre Nährstoffe freisetzen können. Und jetzt komme ich nochmal auf die organischen Dünger zu sprechen. Jeder kennt ja Hornspäne.
Die propagierst du ja immer.
Genau. Und Horngrieß von Tieren. Aber wir kennen ja auch Kompost und Mist. Die sind auch ganz wichtig, weil die eben neben der Zufuhr der organischen Substanz auch durchaus nennenswerte Nährstoffmengen besitzen an Phosphor, Kalium und Spurenelementen. Und so kann man beispielsweise mit einer Kompostgabe von etwa, na, ich würde mal sagen 6 Liter pro Quadratmeter den Nährstoffbedarf der Kulturpflanzen an Phosphor und Kali für 2 bis 3 Jahre decken. Das ist eine ganze Menge. Und dann braucht man nur noch eine Ergänzungsdüngung in Form von Stickstoff, zum Beispiel über die eben angesprochenen Horndüngergaben oder Horngriese, die sind ein bisschen feiner. Und das ist dann eben eine feine Sache. Eigentlich müsste ich ja jetzt, glaube ich, nochmal die ganzen Nährstoffe ein bisschen aufbröseln, ne? Welche es gibt.
Ja, vielleicht nicht zu sehr, wir sind ja kein Chemie-Podcast, aber kannst du auf jeden Fall anreißen.
Genau, und das mache ich nochmal kurz, weil es gibt verschiedene Nährstoffe und die stehen auf einer Düngerpackung dann auch immer so für viele kryptisch auf den Packungen. Ich habe mal so eine Packung quasi uns mitgebracht, da ist ein organischer Dünger drin. Und da steht doch immer was drin, NPK. Und das bedeutet NPK in der Kombi zum Beispiel von 15, 11, 15, dass wir 15% Stickstoff drin haben, 11% Phosphor und 15% Kalium. Magnesium, Calcium und Schwefel sind weitere Hauptnährstoffe. Und dann gibt es noch Spurennährstoffe wie zum Beispiel Eisen, Mangan, Kupfer, Zink, Bor, Molybdän. Und die sind wichtig, obwohl sie in wesentlich kleineren Mengen benötigt werden. Das war ganz, ganz kurz. Der Rest wird jetzt schon ein bisschen zu viel des Guten. Und auf der Packung steht was drauf?
Sehr gut geeignet für Hochbeete, hochverträglich auch für Jungpflanzen. Gut streufähig, neutral im Geruch. Und organischer Volldünger. Und wenn ich unten in die Ausgangsstoffe gucke, 50% tierische Nebenprodukte der Kategorie 2 und 3 nach VO. Oh Gott, das Fleisch, Knochenmehl und Federmehl.
Das sind auch organische Sachen. Und dann steht da noch drauf, dass da zum Beispiel Kaliumsulfat aus der Vinasse-Verarbeitung mit drin ist. Also Stoffe, die zum Beispiel dann anfallen, wenn man Zuckerrüben geerntet hat.
Ne? Okay.
Und dann die anderen Sachen kommen da auch noch mit rein. Und ja, von daher, man riecht es auch schon, dass es so organischen Ursprungs ist. Boah, nee, das müffelt wirklich ganz schön. Also, aber es ist eben auch durchaus recht gut. Es gibt auch Dünger ohne tierische Zugaben, es gibt rein vegane Dünger auch.
Habe ich nämlich gerade gedacht, für Veganer wäre das nichts.
Nee, das stimmt. Und das ist eben das Gute an der Sache, dass es ganz viele auch sogenannte Universaldünger gibt, die dann eben für die meisten Kulturen gut geeignet sind.
Okay, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ne? Also ich würde sagen, wir müssen regelmäßig düngen, da wir ja in unseren Kulturgärten ein nicht natürliches Szenario haben, wo die Pflanzen nicht alle unbedingt standortgerecht oder standortgetreu gepflanzt sind. Also du propagierst das ja immer, aber wir bringen ja trotzdem auch Pflanzen rein, die vielleicht gar nicht unbedingt aus unserer Region kommen. Und dann gibt es beim Düngen verschiedene Möglichkeiten. Einmal quasi das Neuauftragen von Erde, was aber quasi nur eine Düngung light wäre, weil so bringen wir zwar ein paar neue Nährstoffe rein, aber nicht so viel, wie vielleicht nötig wären. Und dann gibt es noch den mineralischen und den organischen Dünger. Und da ist mineralisch, würde ich vielleicht sagen, wir stopfen uns einmal richtig doll voll, haben dann für den Moment, sind wir satt, aber vielleicht dann in 2 Tagen nicht mehr. Und beim organischen ist es so, dass wir das so anlegen, dass das langsam aufgeschlüsselt wird, dass man quasi peu à peu die Nährstoffe freigeschüttet bekommt.
Und man muss aber auch deshalb nochmal an eins denken vorab. Bevor wir wissen, was wir düngen, sollten wir eine Bodenprobe machen, alle 3 bis 6 Jahre. Die gibt nämlich Auskunft über den aktuellen Nährstoffgehalt des Bodens und ist deshalb bei einer ganz intensiven Nutzung der Beet- und auch der Rasenflächen sehr wichtig. Und dafür gibt es zum Beispiel landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten, staatliche, private Bodenlabore, die analysieren die Proben auf die Bodenart, den Humusgehalt, den vorhandenen Nährstoffgehalt und den pH-Wert. Also immer, nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre sollte man so eine Bodenprobe machen. Nur dann kann man auch wissen, wie ist denn jetzt eigentlich die Ausgangslage? Das sollte man eigentlich immer berücksichtigen. Bodenlabore findet man, wenn man im Internet guckt. Weiterhelfen tun einem da auch Kleingartenverbände, Vereine zum Beispiel. Das ist überhaupt kein Problem, aber daran sollte man denken. Denn woher will man wissen, was man düngen soll, wenn man nicht die Ergebnisse hat einer solchen Analyse wie bei uns? Wenn man krank ist, geht man auch zum Arzt, lässt sich Blut abnehmen und nur dann kann man therapeutische Maßnahmen einleiten. Und so ist es mit dem Düngen eigentlich auch.
Und da hast du nämlich gerade einen guten Punkt gesagt. Wenn ich nämlich Zahnschmerzen habe, gehe ich nicht zum Augenarzt. Und deshalb gibt es da die Faustregel, die du mir schon vorab gesagt hast. Nicht jeder Dünger passt zu jeder Pflanze und darüber schnacken wir als nächstes. Ich habe Thomas schon vorgeschickt. Der steht jetzt schon direkt neben mehreren Rosen. Also würde ich jetzt vermuten, du willst wahrscheinlich die Rosen düngen.
Genau.
Und ich sehe da in dem Eimer, hast du ein Gemisch. Es sieht sehr krümelig aus. Was ist da jetzt genau drin? So wie ich dich kenne, gehst du hier eher auf die Langdistanz. Also ist das wahrscheinlich ein Dünger, der langfristig wirkt.
Genau, aber nicht nur das. Also wir haben einen organischen Anteil mit drin. Das ist also für die Langzeitwirkung entscheidend, aber wir haben eben auch einen relativ schnell wirkenden Dünger mit drin. Das ist ein Gemisch aus Langzeit, organisch und mineralischem Dünger. Und dadurch, dass der mineralische Düngeranteil hier sozusagen umhüllt ist, Ernten und quasi die Nährstoffe abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit zum optimalen Zeitpunkt freigesetzt werden, ist das gemeinsam mit der organischen Komponente genau das Richtige. Wir brauchen also keine Angst vor einer Überdüngung haben. Wir geben etwa eine Handvoll von diesem Düngergemisch in den feuchten Bodenbereich. So.
Hat das ist das nötig, dass der Boden feucht ist?
Ja, Feuchtigkeit ist wichtig. Ausreichende Temperatur natürlich auch. Nur so kann Dünger gut wirken. Und wenn ich das jetzt so leicht anarbeite, man kann ja auch sehen, wie feucht der Boden ist, ist es genau das Richtige. Optimalerweise müsste man auch sagen, dass es schon eingewässert werden sollte später. Wir können natürlich noch ein bisschen mit der Gießkanne nachwässern, aber der Boden ist so schön feucht, das ist genau das Richtige. Eine Handvoll.
Ich merke das auch, dass hier der ein oder andere Fressfeind noch nebenbei im Boden steckt. Also wahrscheinlich freut sich der Löwenzahn, der direkt nebenan wächst, auch über den Dünger, ne?
Genau so ist es. Man düngt natürlich auch nicht nur die Kulturpflanzen, aber auf der anderen Seite kann man Löwenzahn ja auch gut essen. Und dann hat man ja auch gleich gut gedüngtes Unkraut, was ja auch geschmacklich mal ganz gut sein kann.
Du willst immer jeden Gartengegner, sag ich mal, aufessen. Du willst uns immer hier das Girschpesto andrehen. Jetzt willst du, dass ich den Löwenzahn esse. Nur weil ich Vegetarier bin, heißt das nicht, dass ich jetzt meine Pflanzen die Gegner wegesse.
Nein. Aber ich sag mal so, die entscheidende Düngung zum richtigen Zeitpunkt trägt natürlich dazu bei, dass alle Pflanzen gut versorgt werden. Da müssen wir natürlich gucken, dass die Kulturpflanzen besonders.
Welchen Dünger brauchen wir denn jetzt wirklich? Also du hast jetzt quasi schon gesagt, also welche Pflanze freut sich wirklich über den Dünger?
Also ich sag mal so, wir haben, wenn wir mal in so Gartencenter gehen, ne?
Oder in genau, deshalb frage ich nämlich, weil da kriegst du ja gefühlt 10 verschiedene Dünger und gefühlt für alles immer was Unterschiedliches, speziell auf die Bedürfnisse ausgelegt. Und ich denke mir so, ist wirklich so.
Genau, und das ist das Problem. Die Industrie verkauft natürlich auch sehr gerne. Das darf man ja auch sagen. Ist doch logisch.
Ja, klar.
Darum sage ich es ja auch. Aber man muss sagen, dass wir in der Regel mit einem guten Standarddünger viele Kulturen versorgen können. Ist auch eigentlich gut, wenn man sich die Packung mal anguckt, was da hinten drauf steht. Wir haben ja eben über NPK gesprochen.
Ja.
Und wir haben auch über Spurenelemente gesprochen. Wenn man da hinten mal drauf guckt, dann sieht man oftmals ähnliche Angaben. Und von daher reicht ein Universaldünger, auch ein organischer Universaldünger, für die meisten Kulturen vollkommen aus. Aber es gibt Ausnahmen, beispielsweise Moorbeet-Pflanzendünger.
Ja klar, also jetzt Beeren zum Beispiel. Ne? Also wenn ich an die Blaubeeren denke, da hast du mir das schon früh eingeprügelt.
Ja.
Blaubeeren, Rhododendron, genau.
Hortensien genauso. Und die brauchen natürlich einen ganz speziellen, auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Dünger. Es gibt auch sogenannte physiologisch sauer wirkende Düngemittel. Schwefelsaures Ammoniak, Kalkammonsalpeter zum Beispiel gehören dazu. Und das sind beispielsweise Dünger, die dann eben auch für diese Kulturen eher geeignet sind. Oder einfach gucken, Rhododendron-Dünger, der ist auch geeignet für Hortensien. Den sollte man für die Sonderkulturen kaufen, das ist wichtig. Und ansonsten kommt man mit dem Universaldünger in den meisten Bereichen gut klar. Dann gibt es auch noch einen Rasendünger. Da muss man natürlich sagen, den brauchen wir auch für bestimmte Gegebenheiten, weil der eben auf die Bedürfnisse des Rasens gut ausgerichtet ist. Das sind so die Dünger, die wir vielleicht im Bereich der unterschiedlichsten Kulturen, die wir haben, anwenden können. Und für mich ist eins entscheidend, Kompost als Landzeitdünger, das Gold des Gärtners, ist immer das Allerwichtigste. Und wenn wir einen Boden haben, der dann schon, wie gesagt, organisch gut versorgt ist oder der einfach humusreich ist, dann brauchen wir auch gar nicht viel andere Dünger. Das ist auch schon mal ganz wichtig. Und wenn man dann eben noch ein bisschen nachlegt mit Hornspänen als organischen Stickstoffdünger. Stickstoff wird oftmals genannt auch als der Motor des Wachstums.
Ja.
Dann muss man dran denken, wenn man den rechtzeitig einsetzt, kann eigentlich gar nichts passieren. Und der optimale Zeitpunkt ist wichtig. Wann brauchen Pflanzen eben Stickstoff? Immer dann, wenn sie mit dem Wachstum beginnen, über eine gewisse Phase. Und wenn der Triebabschluss erfolgt ist, zum Herbst hin, wer dann noch mit Stickstoff düngt, ist selber schuld. Das muss man natürlich auch sagen. Also optimaler Zeitpunkt und dann kann einem nichts widerfahren. Was böse ist, ich habe eben gesagt, jetzt habe ich schon fast, ich bin ein bisschen abgelenkt worden durch meine Düngergaben. Ich hätte mal selber mich ein bisschen düngen sollen. Nein, wichtig ist, wie gesagt, wenn man daran denkt, kann man im Garten nichts falsch machen, nicht zu viel Dünger kaufen, nicht zu viele verschiedene Packungen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Okay, dann sag uns jetzt nochmal deine drei Dünger, die jeder haben sollte, also das Basissortiment.
Kompost ist für mich eigentlich das Entscheidende, das Gold des Gärtners. Ich sag's nochmal. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch Horngrays, Hornspäne, die man immer verwerten kann, weil sie ja, wie gesagt, von den Mikroorganismen erstmal pflanzenverfügbar aufgeschlossen werden müssen. Für Sonderkulturen brauchen wir einen speziellen Dünger. Und für den Rasen eventuell auch, weil der ja auch über einen langen Zeitraum mit Nährstoffen versorgt werden soll, wenn wir denn überhaupt Rasen mögen. Und das war's. Wir kommen in der Regel mit drei verschiedenen Düngern gut übers Jahr und das reicht vollkommen aus.
Kann man überdüngen? Also weil unterdüngen geht ja nicht, weil die Pflanze kommt zur Not auch so damit klar. Aber kann man auch zu viel Dünger benutzen? Also viel hilft viel, alte Hausregel, stimmt wahrscheinlich nicht.
Nee, dann hat man genau das, was man auch hat, wenn man zu wenig düngt, Schäden, die ähnlich aussehen. Darum ist die Bodenprobe so wichtig. Die sagt uns ganz genau, wie viel Dünger pro Quadratmeter ich einsetzen muss. Zu viel Düngen machen auch viele, und das ist oftmals ein Problem mit mineralischen Düngern. Wenn wir da zwei Handvoll, ich sag mal, Blaukorn auf eine Rose schmeißen oder auch drei und die kommt auf einen trockenen Boden und wird dann einfach nicht vernünftig eingewaschen oder zu doll eingewässert, dann haben wir Probleme und dann gelangen einfach Stoffe ins Grundwasser, die wir da nicht sehen wollen. Dann haben wir Salzschäden an Pflanzen, dann haben wir braune Blätter. Das ist gar nicht gut. Viel hilft eben nicht viel. Bei mineralischen Düngern besteht die Gefahr. Ansonsten würde ich sagen, bei organischen Düngern haben wir die Gefahr nicht unbedingt.
Okay, die richtige Lösung gibt es da wahrscheinlich immer auf der Packung. Und das im Zusammenhang mit der Bodenprobe, dann macht man da nichts falsch.
Richtig.
Und die richtige Lösung ist auch ein guter Hinweis, denn da kann ich euch einen Podcast empfehlen. Den gibt es in ARD Sounds. Die Lösung, heißt das nämlich, ist der ARD Psychologie Podcast. Und da sprechen die Psychotherapeuten Nike Hilber und Sina Hagri über alles, was mentale Gesundheit angeht. Also zum Beispiel, ob wir unseren Arbeitgeber von einer psychischen Erkrankung erzählen sollten, warum wir manchmal viel zu kritisch mit unserem eigenen Aussehen sind oder ob zu viel psychologische Aufklärung auch schädlich sein kann. Und wie immer gilt, es ist nicht die eine Lösung, also wie bei uns im Beet, aber jeder Schritt zählt und die Lösung, den Psychologie-Podcast der ARD, gibt es jeden Donnerstag neu in ARD Sounds. Wir haben jetzt ja schon viel über das Düngen geredet, aber ich will es ja immer idiotensicher machen, weil letztendlich nachher ist Thomas weg und ich stehe hier mit den tollen Düngern und denke mir dann so, kann ich jetzt einfach viel raufwerfen? Deshalb möchte ich jetzt einfach gern mit dir nochmal ganz kurz so die wichtigsten oder die größten Fehler und vielleicht noch so den ein oder anderen Tipp, den sonst gar nicht unbedingt jeder kennt. Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also deshalb würde ich mal sagen, du hast schon gesagt, man kann zu viel düngen. Wie äußert sich das? Wie merke ich das, dass ich zu viel gedüngt habe?
Wenn wir jetzt zum Beispiel zu viel mineralischen Dünger ausgebracht haben, dann haben wir sogenannte Salzschäden. Wir haben eine zu hohe Salzkonzentration und das führt dazu quasi, dass den Wurzeln Wasser entzogen wird, anstatt sie mit Nährstoffen zu versorgen. Und dann haben wir beispielsweise, sind klassische Symptome, braune Spitzen, welke ähnliche Symptome. Das ist also das Schlimmste, was man machen kann. Salzschäden an Pflanzen und dann nachher Stoffe im Grundwasser, die wir da nicht haben wollen. Das sollte man nicht machen.
Check. Dann nur nach Gefühl statt nach Bedarf düngen ist auch falsch. Deshalb hast du ja gesagt, macht die Bodenprobe, dann wisst ihr on point, wie viel Dünger ihr braucht und schleudert da nicht Dünger rauf, wenn die Pflanze das vielleicht gar nicht braucht.
Und ihr solltet immer ganz viel dazu beitragen, dass die Bodenstruktur in Ordnung ist. Gerade auf leichteren Böden ist es wichtig, die Wasserhaltekraft zu verbessern. Humus zuzugeben, organische Masse in den Boden einzuarbeiten. Denn nur ein gut gepufferter Boden ist in der Lage, auch schon mal mit Fehlern klarzukommen. Also von daher brauchen wir ein gesundes Bodengefüge, immer daran denken. Und wenn wir nichts tun für den Boden und nichts reingeben, kann auch nichts Gesundes rauskommen.
So, dann ist der Zeitpunkt noch richtig?
Dass man zum optimalen Zeitpunkt nicht unbedingt im Optimum düngt, sondern so viel Nährstoffe wie möglich zum richtigen Zeitpunkt im Frühling gibt in der Regel, dann kommen die Pflanzen auch gut damit klar. Das bedeutet dann eben, dass man schon auch dementsprechend weiß, welche Pflanzen viel Dünger brauchen und welche wenig brauchen. Immer darauf achten, hat man Starkzehrer, Tomaten, Kürbis, Kohl und Beerenobst gehört dazu, hat man Mittelzehrer, Zwiebeln, Möhren, Kartoffeln gehören dazu oder man Schwachzehrer. Da muss man auch drauf achten, immer differenzieren, den Gärtner seines Vertrauens fragen und gucken, dass man eben auch da dementsprechend notiert und nicht alle Pflanzen mit der gleichen Nährstoffgabe versorgt.
Genau, und auch nicht nur mit einer Düngung, also zum Beispiel nur Stickstoff, sondern wirklich auch gucken, dass man die richtige Mischung hat. Ne?
Richtig. Und im Zweifel lieber öfter weniger düngen, als auf einmal zu viel. Das ist entscheidend und dann kann man nichts falsch machen. Und mit organischen Düngemitteln kann man auch wenig falsch machen. Wenn man da einfach immer guckt und behutsam vorgeht, und das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand eigentlich, kann da auch nichts schief gehen.
So, und dann haben wir noch als letzten Standardfehler, der gerne mal gemacht wird, sehe ich aber noch anhand deiner leicht versandeten Finger, den Dünger nicht einfach nur raufschütten, sondern einarbeiten. Und dann hast du ja gesagt, feuchter Boden oder nochmal nachgießen.
Einhaken ist ganz wichtig und dementsprechend auch, man sollte auch wirklich immer dran denken, wenn man auch organische Düngemittel ausbringt oder auch andere, wer empfindlich ist, immer nach Möglichkeit auch Handschuhe anziehen. Das haben wir eben noch nicht gesagt, sollte man auch dran denken.
So, und bevor mein Hirn komplett verkalkt, kannst du uns noch was zum Thema Kalk sagen?
Genau. Kalk beeinflusst maßgeblich, das muss man wirklich sagen, den Säuregrad, den pH-Wert des Bodens und entscheidet damit auch über den Bodenzustand. Ist er sauer, neutral, basisch? Und darum sollte man auch immer dran denken, dass man die Kalkgaben berücksichtigt. Und da muss man einfach sagen, dass Kalk nachgedüngt werden muss, nachgedüngt in Anführungsstrichen, mit einer Gabe von etwa 30 bis 40 Gramm je Jahr. Das ist das, was allein durch den Regen ausgewaschen wird. Und darum sollte man auch daran denken, Kalkgehalt ist wichtig, Bodenproben geben darüber Aufschluss und darum muss man auch den Säuregrad des Bodens über den Kalkgehalt auf jeden Fall steuern. Da sollte man dran denken. Wir kennen zum Beispiel kohlensauren Kalk, der gegeben werden kann, um den pH-Wert dann eben auch im Idealfall so zu halten, wie wir das brauchen. Also bitte auch ans Kalken denken.
So, und jetzt merkt ihr vielleicht schon anhand des Kalks, wir sind übergegangen in die Sachen, die gut sind und die man als Tipp nehmen kann. Und da hast du mir wirklich so eine kleine Liste geschrieben, Thomas. Da denke ich immer wieder, was hat der Beißer jetzt schon wieder? Also, dass du mir sagst, ich soll Bananenschalen und Kaffeesatz aufheben, das musst du mir nochmal erklären.
Also Kaffeesatz tut eigentlich gut im Bereich der Moorbeetpflanzen. Er enthält Stickstoff, Phosphor, Kali in begrenzten Mengen. Wichtig ist nur, dass man den Kaffeesatz trocknet, sonst schimmelt er.
Ah, stimmt.
Sammeln, das Ganze, dass man ein paar Gramm zusammenbekommt, also ein paar hundert Gramm sind schon wichtig. Und wenn man dann etwa 30 Gramm, das sind so, ich würde sagen, so eine Tasse voll, wenn man die beispielsweise mit einarbeitet, mit anderen Düngern natürlich auch im Bereich von Hortensien, Rhododendren, dann hat man da eine Düngewirkung, die auch gut tut. Und ich habe festgestellt im Garten, auch bei Freilandkulturen, ich hatte ein Problem mit Mäusen, mit Feldmäusen, das hatte sogar einen abschreckenden Charakter und ich hatte keine Mäuse mehr.
Die Feldmaus an sich also kein Kaffee trinken. Und die Bananenschale, wo kommt die zum Einsatz?
Bananenschalen, nach Möglichkeit Bio-Bananen verwenden, weil sonst können da natürlich auch Rückstände von bestimmten Pilzbekämpfungsmitteln oder Insektenbehandlungsmitteln mit enthalten sein. Kleinschneiden, das Cicalium drin. Und das ist jetzt kein Scherz, ich habe einige Kübelrosen und dann habe ich die klein geschnittenen Bananenschalen, so etwa, na, ich würde sagen 100 Gramm pro Pflanze ins Substrat eingearbeitet und das hat ihnen richtig, richtig gut getan. Habe ich auch bei meinen Engelstrompeten im Garten gemacht und bei anderen Kübelpflanzen. Ist schon eine schöne Sache und da ist ganz schön Fäkalium drin und hat zusammen mit den Hornspänen, die ich eingearbeitet hatte, dazu geführt, dass ich wirklich prachtvolle Blüten hatte.
Ich glaube, du hast damals auch mal, fällt mir gerade mal ein, erzählt von Fischgräten und so, die man bei Tomaten auch reinmachen kann. Also oft ist so, one man's trash is another plant's treasure, könnte man sagen. Also was für uns vielleicht Müll oder eher in den Müll landet, kann für die eine oder andere Pflanze ja durchaus noch was Interessantes sein.
Es belastet aber auch manchmal die Gärtnernase, die ja auch oftmals ein bisschen fein ist. Das gilt auch für Brennnessel, die auch, wenn man die selber ansetzt. Mache ich auch immer mal ganz gerne, wenn man zum Beispiel so ein Kilo Blätter hat, wenn man ein Kilo Brennnesseln hat und die dann etwa mit, ich würde sagen, mit Wasser versetzt und nach 14 Tagen ein Gemisch ansetzt, 1:10 mit Wasser, und das über die Pflanzen bringt, da hat man oder an die Pflanzenwurzeln gießt, dann hat man auch eine richtig schöne Wirkung. Das muss ich sagen, bringt auch einen Wachstumsbooster. Kann man machen, aber auch hier Vorsicht, manche organische, selbst angesetzte Düngemittel riechen nicht wirklich so wie feinstes Parfum, daran sollte man schon denken.
Also nicht vom Schlafzimmerfenster lagern.
Beim eigenen vielleicht nicht schlimm, aber nicht unbedingt beim Nachbarn.
Sehr gut. So, und dann ist der letzte Punkt, den hast du mir in deinen Stichpunkten, den du mir vorher geschickt hast, mit einem Ausrufezeichen versehen. Und zwar, Bodenleben ist wichtiger als Dünger. Das wolltest du mir nochmal genau erklären.
Richtig. Wir haben ja schon über die Zufuhr von organischer Masse gesprochen. Und ein Boden, der lebt, wo viele Mikroorganismen tätig sind, der bringt uns allen unendlich viel. Und die müssen natürlich auch im Boden dazu beitragen, dass sie ihn am Leben erhalten können. Darum sollten wir eigentlich dann auch daran denken, dass wir zwischendurch auch Zwischenfrüchte im Beet haben. Beispielsweise Phacelia, Senf einsehen, dass wir auch organische Masse in Form von Mist zum Beispiel zufügen oder dass wir einfach regelmäßig den Kompost in den Boden einarbeiten, dass die Struktur des Bodens erhalten wird. Und wenn die dann eben da ist, sozusagen ein gesunder Boden vorhanden ist, dann verzeiht er auch Düngefehler. Also darum müssen wir immer dran denken, dass die Bodengesundheit, eine gesunde Bodenstruktur, das A und O bedeutet.
Und damit kommen wir eigentlich schon langsam zum Ende, würde ich sagen. Und dann kann ich nochmal sagen, solltet ihr noch Fragen haben, dann kann ich euch auf jeden Fall nochmal den kleinen Tipp geben. Bei uns im NDR-Ratgeber gibt es das alles auch nochmal in schriftlicher Form. Also da gibt es einen Artikel, welcher Dünger eignet sich für welche Pflanze, organische Dünger im Garten verwenden, welche Sorten gibt es oder auch wann man den Rasen richtig düngt. Da findet ihr auf jeden Fall immer den passenden Tipp und wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Solltet ihr darüber hinaus aber noch eine Frage haben, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, nämlich eine Mail zu schicken an
garten@ndr.de.
Und das hat auch Hella aus Uelzen gemacht. Die hat uns ein schönes Foto von ihrem Korkenzieherhasen, ist das, glaube ich, geschickt. Habe ich auch vom Haus. Ich habe sie komplett zerschnitten. Sie möchte wissen, wie man die richtig einkürzt, weil das ist ein Baum, der ist, würde ich sagen, mindestens 3-4 Meter hoch. Was macht man bei solchen Bäumen, die man schon lange hat, die man aber so ein bisschen kompakter machen möchte?
Gar kein Problem. Da kann man durch einen starken Rückschnitt dafür sorgen, am besten natürlich vor dem Austrieb oder nach dem Triebabschluss, dass er dann wieder in Form gerät sozusagen und auch gleichmäßig kompakt zu seiner natürlichen Wuchsform entsprechend austrat. Bitte starke Pflegeschnitte jetzt gar nicht mehr vornehmen. Wir hatten das Thema Schnitt ja auch schon sehr häufig, weil sonst natürlich Vögel gestört werden, die schon brüten. Ansonsten am besten dann wieder, wenn der Herbsteinzug hält, in diesem Fall die Pflanze oder das Gehölz um 2/3 der Gesamttrieblänge zurückschneiden. Das erhält die natürliche Wuchsform und sorgt dafür, dass der Austrieb dann auch wieder korkenzieherartig stattfindet. Wenn man die, ich nenne das immer Hausmeisterschnitt, auf Bauchhöhe abschneidet, dann sieht das ganz furchtbar aus. Dann treibt genau an der Schnittstelle ganz, ganz viel wieder neu durch. Möglichst dafür sorgen, dass basisnah neue Triebe entstehen können. Und darum sollte man den so schneiden, dass nicht alles auf einer einheitlichen Höhe abgeschnitten wird, sondern eben abgestuft so geschnitten wird, dass es wirklich der natürlichen Wuchsform entspricht. Und möglichst tief, umso besser baut sich die Pflanze wieder auf. In diesem Fall würde ich sagen, mindestens um 2/3 der Gesamttrieblänge zurückschneiden und dann haben wir wieder einen gesunden, kompakten, schönen Strauch.
Das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Also ihr merkt, eine Mail an garten@ndr.de lohnt sich immer. Und was sich auch immer lohnt, ist einfach in der kommenden Woche wieder reinzuhören. Denn da sprechen Martina und Ralf über das Thema Rasen und Rasenersatz. Also es geht um gesunden, schönen Rasen. Wie bekommt man den? Wie pflegt man den, damit der dauerhaft dicht und widerstandsfähig bleibt? Außerdem auch, auf was man beim Nachsehen achten muss. Ich habe da auch so ein paar kahle Stellen, die guckt sich Thomas nachher auch nochmal an, und auch wie und wann vertikutiert werden sollte. Und diese Folge findet ihr bereits jetzt schon in ARD Sounds. Das ist die beste Plattform, um Podcasts und auch das Radioprogramm aller ARD-Sender zu empfangen. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später dann erst hier. Und ist auch ganz toll, wie schon gesagt, zum Podcast hören. Ich habe da wirklich viele Podcasts, entdeckt man da, weil das da so schön gegliedert ist. Also ARD Sounds, für mich eine richtig tolle Empfehlung. Wir haben ja gerade schon kurz über das Thema Frost geredet. Also es ist ja noch so, ja, an der Grenze, dass es tagsüber zwar jetzt schon wirklich schön wird, der Frühling, das hört man, glaube ich, auch im Hintergrund anhand der Vögel, der zieht hier langsam ein. Aber müssen wir uns jetzt noch wirklich so um Frost kümmern? Also so einen nächtlichen Schutz für sensible Pflanzen?
Auf jeden Fall. Eigentlich sogar bis zu den Eisheiligen, die ja Mitte Mai sind. Denn bei Obstbäumen zum Beispiel ist es so, dass sie gerade im Austrieb und besonders in der beginnenden Blüte sehr empfindlich sind für Frost. Denken wir mal an so einen Apfelbaum. Die geschlossenen Knospen vertragen oft Temperaturen bis, ich sag mal, minus 4 Grad Celsius, die offenen Blüten aber nicht. Und darum ist es wichtig, dass man dann, gerade bei kleineren Gehölzen geht das durchaus, sie mit Vlies einpackt, mit Jute oder Leintüten, dann trägt das vorher dazu bei, dass wir einfach auch keine Frostschäden haben. Stammschutz ist wichtig, weißer Kalkanstrich, das trägt dazu bei, dass wir empfindliche Gehölze so weit wie möglich ein bisschen schützen können.
Und damit kommen wir dann langsam wirklich zum Ende. Ich sage schon mal vielen Dank, Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Ich sage auch vielen Dank und genieß den Garten.
Ja, aber erstmal kommst du jetzt mit mir mit, weil wir wollen jetzt einen schönen Platz für die Erdbeeren aussuchen. Du hast gesagt, ich kann die 8 Töpfe ruhig schon einpflanzen. Mhm. Ein bisschen Dünger hast du mir auch noch aufgehoben, wobei den kriegen sie jetzt ja noch nicht, weil die sind ja noch im kleinen Stadien. Aber so einen schönen Platz, Sonne brauchen sie, glaube ich. Ne?
Auf jeden Fall. Und dein Boden ist so gut hier. Es ist nährstoffreich und du hast noch ein sonniges Plätzchen. Tiefgründig. Mehr geht nicht.
Ach, siehst du, dann werden wir die Erdbeeren gleich einbuddeln. Und dann gucken wir uns nochmal den Rasen an, weil dann weiß ich schon mal, auf was ich nächste Woche bei Ralf und Martina genau hinhören muss. Denn der hat den Winter nicht so toll überstanden. Aber die Erdbeeren, da freue ich mich jetzt auf jeden Fall schon drauf.
Das wird bestimmt eine reichhaltige Ernte geben. Hundertprozentig.
Ach, siehst du, bisschen Gartenarbeit, Vögelgezwitscher. Vielleicht mache ich mir noch einen Podcast dazu an. Und dann kenne ich einen großen, weisen Gartenphilosoph. Ich nenne ihn mal T. Balzer. Der sagt immer, mehr geht nicht.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Gärtner.
Tschüss.
Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR-Garten-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD-Audiothek.